Dann komme ich zu meinem dritten Fall. Es handelt sich hierbei um eine 1944 geborene Patientin, die vor eineinhalb Monaten wegen Epistaxis stationär aufgenommen war, weil sie übermarkomarisiert war. Und sie hatte im Rahmen des stationären Aufenthalts ein akutes auf chronisches Nierenversagen entwickelt. Und nach einiger Zeit hat sie diese nekrotische Läsion entwickelt. Wir sehen hier in der Nahaufnahme völlig nekrotisch zerfallen, scharf abgegrenzt und im Randbereich wiederum unsere bizarre retikuläre Zeichnung. Jetzt bitte ich Sie wieder. Also Kumarin-Heparin-Nekrosen, fragliche Kalziphylaxie, Cholesterolembolie, Kryoglobulinämie und Nekrose nach Insulintherapie. Gut. Also, die überwältigende Mehrheit ist für Kumarin-Heparin-Nekrosen. Das ist gut, weil sie war ja übermarkomarisiert, nicht? Und sie wurde abgesetzt und es wurde wieder begonnen. Die Anamnese passt, ja. Kalziphylaxie ist an der zweiten Stelle. Die Cholesterolembolie ist an der letzten Stelle und die Nekrose nach Insulintherapie. Es gibt Panikulitiden nach Insulintherapie, das gibt es. Es gibt natürlich auch die Embolie acutis medicamentose, die ist ausgesprochen selten bei Insulintherapie. Sie kommen in nicht so große Gefäße. Also das ist eher unwahrscheinlich. Die Kryoglobulinämie hat niemand genommen. Gut. Die Antwort gibt uns die Histologie. Hier ist das Übersichtsbild klein eingeblendet und was Sie sehen ist im Prinzip ein Fettgewebsprozess. Das Fettgewebsseptum ist verdickt. Sie sehen hier in der näheren Vergrößerung alles, was Sie für die Diagnose sehen müssen. Sie sehen hier ein verbreitetes, gering entzündlich infiltriertes Septum. Das greift ein bisschen auf das Fettgewebe über. Und Sie haben hier Kalk. Der ist extravaskulär. Aber wenn Sie genauer schauen, das ist der Kalk. Wenn Sie genauer schauen, haben Sie hier subendothelial eine ganz zarte Verkalkung des Gefäßes. Und wenn Sie hier oben schauen, dann haben Sie die thrombotisch ausgegossenen Gefäße. Drei Kriterien, die Sie brauchen, um die Diagnose einer Kalziphylaxie zu stellen. Die Kalziphylaxie oder die Calcific Vasculopathy im Rahmen eines transienten, akuten auf chronischen Nierenversagens. Das war unsere Diagnose. Bemerkenswerterweise war das Calciumphosphatprodukt bei unserer Patientin normal. Der Thrombophilie-Status, ich werde später darauf zurückkommen, wie das zu werten ist. Und der Thrombophilie-Status war unauffällig. Damit auch die Protein-C und Protein-S-Defizienz, damit auch die Makomanekrose. Macht die Makomanekrose unwahrscheinlich, wiewohl man sagen muss, dass passagiere Protein-C, Protein-S-Defizienzen vorkommen im Rahmen von Lebersynthesestörungen und damit sozusagen die auch normal sein können bei Makomanekrosen. Der Begriff der Kalziphylaxie wurde 1962 von Hans Selye geprägt. Und der konnte Verkalkungen im Weichgewebe von Nagern induzieren. Ja. Und historisch hat sich dann der Begriff durchgesetzt und jeder sagt dazu heute Kalziphylaxie. Und Sie schauen in die Textbücher der Dermatologie und die Calciphylaxie wird immer abgehandelt unter den metaplastischen Verkalkungen. Jeder Tumor kann verkalken, Sie wissen das, jede Infektion kann verkalken, das sind dystrophe Verkalkungen. Aber neuere Daten zeigen, dass es sich hierbei um keine passive Verkalkung, sondern um eine aktive osteogene Transformation vaskulärer Glattmuskelzellen handelt. Und die histologische Trias habe ich Ihnen gezeigt. Die Mediaverkalkung, die subintimale Fibroplasie des Gefäßes und die Thrombose kleiner Gefäße mit Gewebsnekrose. Das Calciumphosphatprodukt wird dann immer abgenommen, also, und man sagt, ja, das ist erhöht und dann freut man sich. Aber in den meisten Fällen ist es nicht erhöht oder zumindest meine Erfahrung ist es relativ unspektakulär erhöht. Und wenn es erhöht ist, können Sie sich freuen, weil sie zeigt ein erhöhtes Risiko für extraossäre Verkalkungen an, und zwar auch vaskuläre Verkalkungen. Aber sie ist nicht sensitiv für die Diagnose einer Calciphylaxie, mit anderen Worten. Selbst wenn Sie ein normales Calciumphosphatprodukt haben, kann es sich dennoch um eine Calciphylaxie handeln. Sowohl der Hypo- als auch der Hypoparathyroidismus können vaskuläre Verkalkungen begünstigen. Und die Zusammenhänge zwischen Mineralisationsverlusten des Knochens, wie bei Osteoporose oder Penie, und der vaskulären Kalzifizierung ist relativ komplex. Und die gemeinsame Endstrecke ist sozusagen der NF-kappa-B, das ist ein der Nuclear-Faktor kappa-B, der über Rankl bzw. Rank aktiviert wird. Und dieser führt zu einem Mineralisationsverlust des Knochens und zu einer extraossären und damit auch vaskulären Mineralisation. Und die Faktoren, die den NF-kappa-B sozusagen stimulieren können, sind mannigfaltig. Und ich möchte Ihnen nur einige hervorheben. Das ist chronische Inflammierung bzw. TNF-Alpha, die führen sämtliche zur erhöhten NF-kappa-B-Aktivität. Und das ist auch das, was man sozusagen bei chronischen Infekten und auch Tumoren sieht. Aber auch Östrogen. Östrogen hat eine Wirkung auf NF-kappa-B. Es verhindert, es senkt die Aktivität. Und der Punkt ist, die meisten Patienten mit Calciphylaxie sind weiblich, sie sind postmenopausal und sie sind übergewichtig. Und auch das Leptin hat eine, man weiß nicht genau, was für eine Wirkung es hat, aber es verändert den Calciumphosphathaushalt und steigert die extraossäre Kalzifikation. Und das ist sozusagen, das sind die zwei Faktoren, die sozusagen die Prädilektion für postmenopausale Frauen zumindest teil erklären. Für Dermatologen ganz wichtig, Steroide systemisch führen ebenfalls zur vermehrten extraossären Verkalkung und Biphosphonate verhindern diese. Weitere Faktoren, die es gibt, die eine extraossäre Verkalkung fördern, ist das Endothelin 1. Das ist bei der Dialyse deutlich erhöht und steigert die vaskuläre Kalzifizierung. Und das Fetuin A, das ist sozusagen erniedrigt bei Niereninsuffizienz. Und das Fetuin A ist ein Protein, das die systemische Hydroxyapatitformation verhindert. Sozusagen, das hält das Calcium in Lösung. Und wie die Calciphylaxie ist ein relativ akutes Geschehen und Sie können es nicht über die Verkalkung der Gefäße an sich erklären. Nicht? Es ist ein äußerst schmerzhaftes Geschehen, die Patienten leiden sehr und die Thrombosierung wird sozusagen über die Virchow'sche Trias, das ist die Blutstase in den verkalkten septalen Gefäßen, die Endothelzellschäden über die subintimale Fibrose und durch Hyperkoagulabilitäten, entweder durch die lokale Endotheldysfunktion oder systemisch bei Dialysepatienten erklärt. Und Sie sehen, was für Ausmaße das annehmen kann, die Calciphylaxie. Und Sie wissen alle, dass diese chronischen Niereninsuffizienten, das ist oft ein terminales Zeichen ist. Man wird dem kaum Herr. Es gibt sogar Versuche, die Nebenschilddrüsen zu entfernen, um diesen sekundären Hyperparathyroidismus Herr zu werden. Sie laufen immer hinterher. Die Letalität liegt bei ca. 80% und das Problem sind die Wundinfektionen, die in weiterer Folge dann entstehen können. Gut. Differentialdiagnostisch muss man an die Cholesterolembolie denken. Die Cholesterolembolie ist sozusagen das Lösen von Debris und Cholesterolkristallen aus komplexen Atheromen. Diese tritt meist über dem 50. Lebensjahr auf und im Mittel zwischen um die 66 und kann spontan oder iatrogen auftreten. In ein Drittel der Fälle geht das mit einer eingeführten Antikoagulation einher, beziehungsweise mit iatrogenen Manipulationen wie Arteriographien. Und je nach Mechanismus der Dislokation des Materials ist der Symptombeginn ganz unterschiedlich. Meistens heißt, das kann keine Cholesterolembolie sein, weil das geht schon seit Wochen. Ja? Der Punkt ist, wenn Sie sozusagen die durch eine Makomarisierung zum Beispiel die Schutzschicht über dem Thrombus über dem atheromatösen Plaque lösen, dann kann sich das Material langsam lösen und Sie haben die Symptome relativ langsam beginnend. Wenn Sie hingegen eine Manipulation haben, dann geht das relativ schnell. Das sind die klinischen Zustandsbilder, die sozusagen beschrieben werden. Und die Aorta abdominalis ist der häufigste Ort für eine massive Atherosklerose und deswegen liegen die Cholesterolembolien im Bereich der unteren Körperhälfte. Limitierend pro ad vitam ist die Nierenbeteiligung. Das ist kein eigenes Bild, weil wir biopsieren keine Nieren, aber hier sehen Sie die Glomerula und das ist sozusagen intraarteriell. Sehen Sie diese nadelförmigen Aussparungen. Das Cholesterol wird im Rahmen der Fixation aus dem Präparat gelöst und übrig bleiben diese nadelförmigen Aussparungen. Sie wissen aber, das sind Cholesterolkristalle. Der Gastrointestinaltrakt kann ebenfalls bis zur Hälfte der Fälle betroffen sein und dann haben Sie Schmerzen, Blutungen, seltener sind das Pankreas, Milz und das zerebrovaskuläre Organsystem beteiligt. Therapeutisch ist es wie mit der Calciphylaxie extrem unbefriedigend, extrem schwierig. Manche Autoren meinen, eine orale Antikoagulation sei nicht indiziert, um eben diesen atheromatösen Plaque nicht zusätzlich zu destabilisieren. Chirurgisch müssen Sie die Gangren abräumen und eventuell die Atheromatose sanieren. Die Prognose ist ebenfalls analog zur Calciphylaxie extrem schlecht, mit einer Mortalität bis zu 81%.